An einem Oktobernachmittag des Jahres 1914 machte vor dem Hutladen Fortuny in der Ronda de San Antonio ein Objekt halt, das viele für eine rollende Familiengruft hielten. Ihm entstieg die majestätisch arrogante Gestalt Don Ricardo Aldayas, schon damals einer der reichsten Männer, nicht nur Barcelonas, sondern Spaniens. An diesem Nachmittag benötigte das jedermann einschüchternde, entblößte Haupt mit dem üppigen Schnurr und dem königlichen Backenbart einen Hut. Aldaya trat in Antoni Fortunis Laden und nachdem er einen flüchtigen Blick auf die Einrichtung geworfen hatte, schaute er aus dem Augenwinkel den Hutmacher und seinen Gehilfen, den jungen Julian, an und sprach Folgendes. »Wie ich höre, kommen von hier entgegen jedem Anschein die besten Hüte Barcelonas. Der Oktober sieht übel aus und ich werde 6 Zylinder, 1 Dutzend Melonen und mehrere Jagdmützen brauchen. Schreiben Sie es sich auf oder muss ich es Ihnen wiederholen?« Aldaya hatte versprochen, wenn er an der Ausführung Gefallen finde, werde er den Laden in seinem ganzen Bekanntenkreis weiterempfehlen. Das bedeutete, dass der Hutladen Fortuny vom ehrbaren, aber bescheidenen Geschäft den Sprung in die höchsten Kreise machen würde. Die Tage dieser Woche vergingen wie im Traum. Julian blieb der Schule fern und arbeitete 18 und 20 Stunden täglich im Atelier hinter dem Laden. Ganz begeistert umarmte ihn sein Vater ab und zu und küsste ihn sogar, ohne es zu merken. Ja, er schenkte seiner Frau Sophie zum ersten Mal in 14 Jahren ein Kleid und ein paar neue Schuhe. Der Hutmacher war nicht wiederzuerkennen. Am Sonntag vergaß er zur Messe zu gehen und am selben Nachmittag schloss er Julian mit stolz geschwellter Brust in die Arme und sagte mit Tränen in den Augen zu ihm, »Großvater wäre stolz auf uns.« Einer der technisch und politisch schwierigsten Prozesse in der verschwundenen Wissenschaft der Hutmacherei war das Maßnehmen. Laut Julian war Don Ricardo Aldayas Schädel von bäurischer Wuchtigkeit. »Vater, mit allem Respekt, Sie wissen, dass ich beim Maßnehmen eine geschicktere Hand habe als Sie, da Sie nervös werden. Lassen Sie mich machen.« Der Hutmacher willigte gern ein, und als Aldaya am nächsten Tag in seinem Mercedes vorfuhr, empfing ihn Julian und führte ihn ins Atelier. So wie Aldaya sah, dass ihm ein 14-jähriger Junge Maß nehmen würde, brauste er auf. »Was soll denn das? Ein 3 Käse hoch? Das ist ja haarsträubend.« Julian, der um die öffentliche Bedeutung des Mannes wusste, von ihm aber überhaupt nicht eingeschüchtert wurde, antwortete. »Señor Aldaya, viele Haare, die sich sträuben könnten, haben sie nicht. Dieser Scheitel sieht aus wie die Plaza de las Arenas, und wenn wir ihnen nicht schnellstens eine Garnitur Hüte anfertigen, wird man ihre Schädeldecke mit dem Stadtplan von Barcelona verwechseln.« Bei diesen Worten glaubte Fortuny zu sterben. Aldaya fasste Julian gelassen ins Auge und begann dann zu aller Erstaunen zu lachen, wie er es seit Jahren nicht mehr getan hatte. »Dieser ihr Junge wird es weit bringen, Fortunato«, sagte Aldaya, der sich den Namen des Hutmachers nicht merken konnte. Don Ricardo Aldaya, so stellte sich heraus, hatte es satt, dass ihn alle fürchteten, ihm um den Bart gingen und sich vor ihm auf den Boden legten wie Fußabstreifer. Er verachtete Arschkriecher, Angsthasen und alle, die irgendeine körperliche, geistige oder moralische Schwäche zeigten. Als er auf diesen einfachen Jungen traf, kaum ein Lehrling, der die Dreistigkeit und Schlagfertigkeit hatte, ihn auf den Arm zu nehmen, wurde ihm klar, dass er tatsächlich den idealen Hutladen gefunden hatte, und er verdoppelte seine Bestellung. Antoni Fortuny war erstaunt, als er sah, wie sich einer der wichtigsten Männer der katalanischen Gesellschaft bei den Scherzen und Geschichten vor Lachen bog, die ihm dieser Sohn erzählte, der ihm unbekannt war, mit dem er nie sprach und der seines Wissens noch nie Sinn für Humor an den Tag gelegt hatte. Am Ende dieser Woche nahm Aldaya den Hutmacher beim Schlafittchen und zog ihn in eine Ecke zum vertraulichen Gespräch. »Hören Sie zu, Fortunato. Dieser Ihr Sohn ist ein Talent und Sie lassen ihn hier in diesem Saftladen versauern und verstauben. Noch heute werde ich mich mit dem Vorstand der San Gabriel-Schule treffen und werde sagen, man soll Ihren Sohn in dieselbe Klasse aufnehmen, in der mein Erstgeborener ist, Jorge. Weniger wäre erbärmlich.« Fortuny machte Augen wie Wagenräder. »Aber, Don Ricardo, ich könnte ja nicht einmal die Kosten...«
»Niemand hat gesagt, Sie brauchen auch nur einen Heller zu bezahlen. Um die Erziehung des Jungen kümmere ich mich. Sie, als Vater, brauchen nur Ja zu sagen.«
»Ja, selbstverständlich, aber...«
Also kein weiteres Wort mehr. Immer vorausgesetzt natürlich, Julian ist einverstanden.
In diesem Augenblick schaute Julian mit einem Modell in der Hand zur Tür des Hinterraums herein.
Sag mal, Julian, was hast du heute Nachmittag vor?
Fragte Aldaya. Nun, hier im Laden meinem Vater zu helfen.
Abgesehen davon?
Ich wollte eigentlich in die Bibliothek von...
Du magst Bücher, was?
Jawohl.
Zu Hause habe ich eine Bibliothek von 14.000 Bänden, Julian. Als junger Mensch habe ich viel gelesen, aber nun habe ich keine Zeit mehr. Meinen Sohn Jorge bringt keine 10 Pferde in die Bibliothek. Die einzige zu Hause, die denkt und liest, ist meine Tochter Penelope, so dass eigentlich all diese Bücher für die Katz sind. Möchtest du sie sehen?
Julian brachte kein Wort heraus und nickte. Der Hutmacher verfolgte die Szene unruhig. Alle Welt wusste, dass Romane für Frauen und für Leute waren, die nichts zu tun hatten.
Fortunato, Ihr Sohn kommt mit mir. Ich will ihn meinem Jorge vorstellen. Keine Bange, später bringen wir ihn wieder nach Hause. Sag mal, mein Junge, bist du schon mal in einen Mercedes eingestiegen?
Antoni Fortuny sah sie in dieser gewaltigen Luxuskarosse davonfahren, und als er in seinem Herzen suchte, verspürte er nur Trauer. Genau dann, als Gott ihm einen Sohn zurückgab, nahm Aldaya ihn ihm wieder weg. Als sie an diesem Nachmittag die Avenida del Tibidabo hinauffuhren, glaubte Julian, die Pforten des Paradieses zu durchschreiten. Villen, die ihm wie Kathedralen erschienen, flankierten den Weg. Auf halber Strecke bog der Fahrer ab und sie fuhren durch das Gittertor einer der Villen. Auf der Stelle setzte sich eine Heerschar von Bediensteten in Bewegung, um den Herrn zu empfangen. Alles, was Julian sehen konnte, war ein majestätisches, dreistöckiges altes Haus. Es war ihm noch nie in den Sinn gekommen, dass an einem solchen Ort wirkliche Menschen wohnen könnten. Er ließ sich durch die Eingangshalle mitziehen, durchquerte einen gewölbten Saal, von dem aus eine von Samtvorhängen gesäumte Marmortreppe in die Höhe führte, und trat in einen großen Raum, dessen Wände vom Boden bis zur Unendlichkeit mit Büchern verkleidet waren.
»Na?«
fragte Aldaya. Julian hörte ihn kaum.
»Damian, sag Jorge, er soll sogleich in die Bibliothek herunterkommen. Du wirst andere Kleider benötigen, Julian. Manche Barbaren achten nur auf das Äußere. Ich werde Jacinta sagen, sie soll das übernehmen. Du brauchst dich um nichts zu kümmern. Und vielleicht sagst du deinem Vater besser nichts davon, damit er sich nicht verletzt fühlt. Schau, da kommt Jorge. Jorge, du sollst einen prima Jungen kennenlernen, der dein neuer Klassenkamerad sein wird. Julian Fortuny.
Julian Carax«, präzisierte Julian.
»Julian Carax«, wiederholte Aldaya zufrieden. »Gefällt mir, wie es klingt. Das ist mein Sohn Jorge«,